Die englische Königin Mary Tudor, die auch als Bloody Mary bekannt ist, eine blutige Maria, war eine grausame Herrscherin, die ihren römisch-katholischen Glauben unbarmherzig aufzwang in ihrem Land. Ihr Bischof, ein Mann namens Edmund Bonner, war besonders eifrig darin, Protestanten anzuklagen und auf den Scheiterhaufen zu bringen, ohne jegliches Mitleid. Als nach Marys Tod ihre Halbschwester, Königin Elizabeth I., die Herrschaft antrat und mit ihr auch das Ende dieser brutalen Schreckensherrschaft kam, da wurde Edmund Bonner in den Londoner Tower ins Gefängnis geworfen. Er besuchte einige der dort inhaftierten Verbrecher und er nannte sie seine Freunde und seine Gefährten, um sich bei ihnen ein wenig einzuschmeicheln. Doch einer der Inhaftierten, er sagte zu ihm: "Ich habe nur einen einzigen Menschen auf eine Provokation hin getötet und bereue es aufrichtig. Du aber hast viele heilige Personen aller Art ohne jegliche Provokation ihrerseits getötet und bist in deiner Unbußfertigkeit verstockt." Hier sind zwei Männer, sie sind beide im Gefängnis im Tower von London, beide des Mordes angeklagt. Aber dem einen Mörder war es wichtig zu erklären, dass ein Unterschied besteht zwischen seinem Mord und dem vielfachen Mord des Bischofs. Doch wie sieht es eigentlich Gott? Wie schaut er auf das Maß der Sünden? Macht er einen Unterschied, wenn es um die Beurteilung der Übertretungen geht? Schaut er auch mit solch einem Unterschied auf unsere Sünden, wie wir sie begangen haben? Und dazu wollen wir heute lesen einen etwas längeren Abschnitt aus Hesekiel, Kapitel 8. Hesekiel 8. Hesekiel wurde bei der Eroberung der Babylonier, die Eroberung des Südreichs, wurde er mit deportiert in das babylonische Reich. Und dort kamen nun einige der Ältesten von Juda und fragten ihn um Weisung, ob er ein Wort Gottes hat. Und er wurde tatsächlich von Gott entrückt. Er bekam eine Vision von Gott, was geschieht, wie die Situation ist. Und wir lesen in Hesekiel 8 ab Vers 5. Und er, das ist Gott, er sprach zu mir: "Menschensohn, erhebe doch deine Augen nach Norden." Da erhob ich meine Augen nach Norden und siehe, nördlich vom Tor war ein Altar. Das Götzenbild der Eifersucht selbst stand am Eingang. Und er sprach zu mir: "Menschensohn, siehst du, was sie tun? Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier verübt, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne. Aber du sollst noch größere Gräuel sehen." Also nochmal zum Kontext: Hesekiel wird im Geist nach Jerusalem geführt. Und Gott zeigt ihm etwas auf, was in Jerusalem um den Tempel herum geschieht. Und er brachte mich in den Eingang des Vorhofs und ich sah und siehe, ein Loch war in der Wand. Und er sprach zu mir: "Menschensohn, durchbrich doch die Wand." Dadurch brach ich die Wand und siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir: "Geh hinein und sieh die schlimmen Gräuel, die sie hier verüben." Und ich ging hinein und sah und siehe, da waren allerlei Abbilder von Kriechtieren und Vieh, Abscheuliches und allerlei Götzen des Hauses Israels ringsherum auf der Wand als Ritzzeichnungen zu sehen. Und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel standen davor und Jasania, der Sohn Schafans, stand mitten unter ihnen. Und jeder hatte seine Räucherpfanne in seiner Hand und der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor. Und er sprach zu mir: "Hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen." Und er sprach zu mir: du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie verüben." Und er brachte mich an den Eingang des Tores am Haus des Herrn, das nach Norden weist, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, du sollst noch mehr, noch größere Gräuel sehen als diese. Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Gesichter nach Osten gerichtet, und sie warfen sich nach Osten hin anbetend vor der Sonne nieder. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Ist es im Haus Juda zu wenig, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben? Denn sie haben das Land mit Gewalttat erfüllt, dass sie mich immer wieder reizen? Denn siehe, sie halten die Ranke an meine Nase. So will auch ich handeln im Grimm. Ich werde ihretwegen nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben. Und rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, so werde ich sie doch nicht erhören. Wir finden hier in diesem Text eine erschreckende und traurige Vision Hesekiels, wie sich die Gräuel, also das, was Gott verabscheut, immer noch mehr häuft. Und eine Sünde ist schlimmer als die nächste. Und was fast wie so in Stufen zeigt Gott, wie dort in Jerusalem eine Sünde auf die andere folgt. Und die Gräuel werden immer schlimmer. In unserem kleinen Katechismus heißt es in Frage 86, sind alle Übertretungen des Gesetzes gleichermaßen abscheulich? Und die Antwort lautet, einige Sünden sind an sich und aufgrund verschiedener erschwerender Umstände aus Gottes Sicht abscheulicher als andere. Wir sind ja gerade durch die 10 Gebote gegangen in dem Katechismus-Predigten und haben das Moralgesetz ausgelegt bekommen. Und jetzt ist die Frage, gibt es denn Sünden, die schlimmer sind, die abscheulicher sind als andere? In Hesekiel 8 lässt Gott Hesekiel das sehen, was Gott selbst sieht. Obwohl die Männer sagen, der Herr sieht uns nicht, ist doch nichts vor Gottes Augen verborgen. Und jede Sünde ist abscheulich in seinen Augen. Jede einzelne Sünde ist abscheulich, ist ein Gräuel. Aber es gibt Sünden, die sind noch abscheulicher als andere, und zwar in den Augen Gottes nicht unbedingt gleichermaßen nach dem Maßstab der Menschen. Es geht nicht darum, was wir als Gesellschaft vielleicht als schlimmer erachten als andere, sondern was ist in den Augen Gottes abscheulicher als andere Sünden. Im Katechismus wird unterschieden zwischen der Abscheulichkeit von Sünden an sich und gewissen Umständen, die eine Sünde abscheulicher machen. Erstens die besondere Abscheulichkeit gewisser Sünden an sich. Es gibt bestimmte Sünden, die sind aus sich selbst heraus abscheulicher und schlimmer als andere Sünden. Das liegt zum einen daran, gegen wen sich eine Sünde richtet. Wenn ich in einem Streit meinen Arbeitskollegen schlage, dann bekomme ich womöglich eine ernste Verwarnung oder vielleicht sogar eine Art Disziplinarverfahren auf der Arbeit. Wenn ich aber den Chef des Unternehmens schlage, dann ist ziemlich klar, dass ich meine Arbeit verloren habe. Und nun, woran liegt das? Der Chef verkörpert gleichzeitig auch das Unternehmen und meine Tat gegen ihn wird als größer angesehen als eine Tat gegen einfach einen auf der gleichen Stufe. Darum sind Sünden, die direkt gegen Gott begangen werden, viel abscheulicher als Sünden gegen andere Menschen. Weil seine Würde, seine Größe und das, was er repräsentiert, viel größer ist als bloß der Mensch, der ein Abbild Gottes ist. Natürlich ist jede Sünde gegen Menschen auch indirekt eine Schuld vor und gegen Gott, der das Moralgesetz uns gegeben hat. Ja, auf diesen beiden Tafeln werden Sünden beschrieben, die direkt gegen Gott gesetzt sind und dann Sünden, die gegen unseren Nächsten sind. Und doch ist Gott der Gesetzgeber von allen Sünden, von allen Geboten, und er erklärt alles das für Sünde. Aber die Übertretungen, Die Gesetzesübertretungen, die direkt gegen Gott gerichtet sind, sind schlimmer aufgrund des Wesens und der Person Gottes selbst. Weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Erhalter ist, weil wir ihm alles verdanken, ist das, was wir direkt gegen Gott sündigen, größer anzusehen als das, was wir gegen unsere Nächsten tun. Darum ist Götzendienst abscheulicher als Ehebruch. Der Raub von Heiligem abscheulicher als der Diebstahl. Die Lästerung Gottes abscheulicher als das böse Reden über den Nächsten und so weiter. Und hier in Hesekiel fragt Gott, ist es dem Haus Juda zu wenig, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben, denn sie haben das Land mit Gewalttat erfüllt, dass sie mich immer wieder reizen? Denn siehe, sie halten die Ranke an meine Nase. Sie haben schon unter dem Volk viele Sünden begangen, Gewalt und Unrecht zugelassen. Aber jetzt betreiben sie auch noch Götzendienst. Sie werfen sich vor den Bildern von irgendwelchen Tieren und kananäischen Götzen nieder. Und es ist so, als würden sie mit irgendeinem einer Pflanze, mit einem Zweig jemanden an der Nase kitzeln. Was passiert? Nun, es provoziert eine Handlung. Es kitzelt, es nervt. Man kann es nicht einfach so dulden, wenn jemand einen mit einem Zweig an der Nase kitzelt, dann greift man ein. Und so ist es hier. Er sagt, ist es euch nicht genug, dass ich schon strafen musste, weil ihr das ganze Land mit Gewalttat erfüllt, dass ihr jetzt auch noch so direkt gegen mich angeht? Als wollt ihr mich bewusst provozieren, als würdet ihr mit einem Zweig meine Nase kitzeln. Und das Ganze findet nicht nur irgendwie in Jerusalem statt, sondern sogar im Äußeren und dann sogar im inneren Vorhof des Tempels und am Eingang des Tores des Herrn, am Heiligtum Gottes selbst. Und hier ist eine Steigerung. Deswegen wird es immer abscheulicher, weil geht immer direkter gegen Gott, gegen das Haus, das Gott selbst bestimmt hat, wo er seinen Namen wohnen lassen möchte. Eli, der Priester zur Zeit von Samuel, er ermahnte seine bösen Söhne einst in 1. Samuel 2,25, wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Wir finden aber auch die Sünden gegen die besonders Kleinen oder Hilfsbedürftigen als in sich abscheulicher als andere Sünden. Nicht nur was die Größe angeht, so sind die Sünden gegen Gott aufgrund seiner Größe schlimmer als gegen Ebenbürtige, aber weil Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist, nimmt er sich auch besonders der Armen und Schwachen an und wertet die Sünden, die gegen die besonders Hilfsbedürftigen gesetzt sind, auch in und an sich als schlimmer. Gott gebot dem Volk Israel, sich besonders um die Witwen und Waisen zu kümmern. Und die Witwen und Waisen ausgenommen haben, denen drohte ein besonderes Gericht. Jesus ist zornig über die Schriftgelehrten. Und in Lukas 20, Vers 47 sagt er, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten, diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Sie haben sich in beidem versündigt. Sie haben durch irgendwelche Scheinheiligkeit, haben sie sich den Besitz der Witwen selber angeeignet und haben auch nur so zur Heuchelei, zum Schein lange Gebete geführt, meinten Gott aber gar nicht. Und so haben sie sich an beidem verschuldigt, versündigt und Jesus sagt, ihr Gericht wird härter sein. In Matthäus 18, Vers 6 erklärt Jesus, wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt. Für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Anstöße zur Sünde wegen, denn es ist notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Habt ihr schon mal so einen Mühlstein aus dem ersten Jahrhundert gesehen? Ein runder Stein mit einem Loch, Ein anderer Stein wird drüber gewalzt, damit man Mehl machen kann. Nun, mit so einem Mühlstein kannst du nicht schwimmen. Und Jesus sagt, wenn jemand einen dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde wird, sie zu Fall bringt, oh, für den wäre es besser, er wäre mit einem Mühlstein baden gegangen. Eine heftige Aussage. Und es zeigt, wie ernst Gott es nimmt. Eine Sünde gegen die, die besonders hilfsbedürftig sind, die in sich vielleicht besonders schwach sind, wertet Gott größer. Auch wenn es vielleicht die gleiche Art der Sünde ist. Aber es wird an und für sich als größer erachtet. Außerdem ist auch die Konsequenz einiger Sünden in sich selbst größer und damit abscheulicher als andere. Ein Mord ist schlimmer als eine Lüge. Oder Gewalttat schlimmer als Sünden der Gedanken. In Hesekiel heißt es, dass das ganze Land mit Gewalttat gefüllt worden ist. Und hier ist auf der Ebene der Sünden unter den Menschen die höchste Stufe genommen. Und das wird dann aber nur noch übertroffen durch die Sünde direkt gegen Gott. Aber ja, da wo jemand ermordet wird, ist es unwiderrufbar. Nach dem Mord an Abel von seinem Bruder Kain heißt es, dass sein Blut vom Ackerboden her schrie. Es schreit um Vergeltung. Warum? Weil es in diesem Leben keine Vergeltung mehr wirklich geben kann. Ja, weil Abel sich nicht mehr für sein Recht einsetzen kann. Und deswegen wird hier solche Sünde als besonders schwer angesehen. Man kann für Mord keine wirkliche Entschädigung bringen. So wie bei Diebstahl, wo man sagt, okay, du gibst das, was du geklaut hast, zurück und dazu noch irgendwie ein Drittel mehr oder sowas, ja, von dem Wert. Also Sünden haben, was die Person gegen die Sünden gerichtet sind und was die Konsequenz oder das notwendige Ausmaß angeht, eine größere Abscheulichkeit als andere. Aber nun kommen auch noch zweitens die erschwerenden Umstände dazu. Das geht einmal um die Position. Die Sünde von solchen, die in Verantwortung stehen, die in hohen Positionen gesetzt sind und eine Vorbildfunktion haben, oder deren Sünden aufgrund ihrer Position eine größere Konsequenz, ein größeres Ausmaß hat, durch den Einfluss, den sie haben, wie bei Königen, Herrschern, Lehrern, Ältesten, Eltern und so weiter, sind größer als die Sünden von untergebenen Schülern, Kindern und so weiter. Wir finden das hier in Vers 11. Und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel standen davor und Jasania, der Sohn Schafans, stand mitten unter ihnen. Sie waren Älteste. Sie waren Anführer des Volkes Israel. 70 Älteste. Wir haben es gelesen, auch heute in 5. Mose 1. Die Älteste eingesetzt wurden als Hilfe, um das Volk zu belehren, um Rechtsstreitigkeiten zu klären. Und nun sind es gerade diese Ältesten, die sich so versündigen im Götzendienst. In der Bibel wird immer wieder auf die Sünde Jerobeams verwiesen. Warum? Er war ein König im Nordreich, der den Götzendienst eingeführt hat. Und viele Könige, ja fast alle Könige nach ihm im Nordreich, sie haben einfach die Sünde Jerobeams weitergeführt. Und so sehen wir die besondere Schwere der Schuld aufgrund der Position, die er hatte. Oberste und Propheten werden immer wieder kritisiert, weil sie nicht mehr im Namen Gottes eintreten, sondern für ihren eigenen Gewinn. Weil sie sich bestechen lassen, weil sie Lügenreden sagen, weil sie das sagen, was aus ihren eigenen Herzen kommt, was ihrem Wunsch entspricht, aber nicht das, wozu Gott sie beauftragt hat. In Römer 2, Vers 24 heißt es, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Wir haben heute Morgen behandelt dieses Thema, dass Gott, dass das Volk Israel sogar seinen Sohn nannte, weil es seinen Namen tragen soll. Und je höher die Verantwortung, je höher die Position, je höher die Stellung ist, die Gott uns gibt, desto schwerer wird unsere Sünde beurteilt. Jakobus warnt davor. Werdet nicht viele Lehrer. Denn sie empfangen ein härteres Gericht. Nun, ein weiterer Umstand, der eine Sünde abscheulicher machen kann, ist der Vorsatz. Es ist ein Unterschied, ob jemand aus einer Provokation heraus unbedacht handelt oder weil er irgendwie die Situation nicht richtig erfasst hat und falsch einschätzt und dann von einer Sünde übermannt wird oder ob jemand eine Übertretung sorgfältig geplant hat und dann entsprechend ausführt. Lesen hier in Vers 12, und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und diese Männer, die haben sich Bilder an die Wände gemalt, jeder hat seine eigene Bilderkammer und sie sorgen dafür, dass sie es im Finsteren tun können. Hesekiel muss erstmal dadurch so ein Loch und durch eine Tür und so weiter. Sie wissen ganz genau, wir planen es so, dass es von außen niemand sieht, aber es ist sorgfältig geplant. Und sogar mit dieser Überlegung, wie sie sich selber bestärkt haben, wie sie sich selber Mut zugesprochen haben, der Herr sieht uns nicht. Sie wissen ganz genau, was sie da tun, bereiten es vor, haben diesen Vorsatz, diesen bewussten Gedanken, hier werden wir Götzendienst betreiben. Andere werfen sich vor der Sonne nieder, haben vorher ermittelt, wo genau der Tempel in ihrem Rücken ist und das Angesicht nach Osten. Sie gehen in den Tempel, direkt auf das Gelände des Tempels, im inneren Vorhof. Und dann bestimmen sie, wo ist Osten, und haben den Tempel in ihrem Rücken und werfen sich vor der Sonne nieder. Und beten die Sonne an. Hier ist ein Vorsatz, eine Planung vorhanden. In Micha 2, Vers 1 heißt es, wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Sie haben den ganzen Abend, haben sie darüber nachgedacht. Und dann stehen sie am Morgen auf und vollführen ihren finsteren Plan. Das sind erschwerende Umstände, die eine Sünde noch abscheulicher machen als unter anderen Umständen. Ja, der bewusste, überlegte Vorsatz macht eine Sünde noch abscheulicher. Kennt ihr die Geschichte von Naaman, der von Elisa, von seinem Aussatz befreit wurde und er erkennt die Größe des Herrn, dass der Herr allein Gott ist. Und er möchte sich gerne etwas von der Erde, von dem Staub in Israel mitbringen, um sich daran zu erinnern, dass er den Herrn anbeten will. Und dann kehrt er nochmal zurück und sagt, ich möchte um eine Sache bitten. In meiner Position ist es in meiner Verantwortung, dem König zu begleiten, wenn er den Götzen anbetet. Und dann beugt er sich nieder und dann lehnt er sich auf meinen Arm. Und er bittet darum, das nicht als Sünde anzusehen. Dass ihm das nicht als Sünde angerechnet wird. Und so sehen wir, hier ist es ein ganz anderer Umstand als der, den wir hier bei Hesekiel sehen. Dann ist ein dritter Umstand, der eine Sünde abscheulicher macht, die Erkenntnis. Je größer die Erkenntnis, desto größer auch die Sünde, die entgegen besseren Wissens begangen wird. Jesus sagt in einem Gleichnis in Lukas 12, Vers 47, jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Da gibt es ein Wissen. Ich weiß genau, was der Herr von mir verlangt, aber ich tue entgegen besseren Wissens. In unserem Bibeltext kennen die Ältesten den Bundesnamen Gottes. Der Herr, hier steht, Jahwe sieht uns nicht. Jahwe hat das Land verlassen. Sie wissen genau, wie Gott sich geoffenbart hat. Mit diesem Namen des Bundes, diesem Namen der Treue. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Und sie treten mit einer Räucherpfanne und Weihrauch in den Vorhof des Tempels. Sie wissen genau, was Gott bestimmt hat, wie er selbst angebetet werden will. Und sie nehmen diese Form und gebrauchen sie zum Götzendienst. Hier ist nicht irgendwie sozusagen diese Vorstellung, oh, da ist irgendwo ein Gott und ich versuche jetzt irgendwie etwas mir auszudenken, wie ich diesen Gott verehren kann. Nein, sie wissen ganz genau den Unterschied zwischen dem einen wahren Gott, dem Bundesgott Israels und den Götzen, und sie verkehren es wissentlich. In diese Kategorie gehört übrigens auch die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es ist sowohl eine Sünde gegen Gott als dem höchsten Wesen, weil der Heilige Geist Gott ist, aber auch die bewusste Weigerung, das, was man weiß, tatsächlich von Gott, dass es tatsächlich von Gott kommt, als solches anzunehmen. Die Kraft des Heiligen Geistes sollte demonstrieren, hier ist Gott am Werk. Aber weil sie es nicht wahrhaben wollten, obwohl sie eigentlich wussten, ja, die Pharisäer wussten, das, was Jesus hier tut, kein Mensch kann das tun, es sei denn, Gott ist mit ihm. Aber diese Wirkung des Heiligen Geistes, sie verleugneten sie, sagten, das ist die Kraft des Teufels, weil sie das nicht wahrhaben wollten, obwohl sie es besser wussten. Das heißt, diese Sünde ist eine Sünde ohne jegliche Buße, ohne jegliche Reue. Einfach nur, ich setze meinen Willen über die klare Erkenntnis, wer Gott ist und was er getan hat. Wieder besseren Wissens und ohne jede Reue lästern solche Gott. Und dann finden wir einen vierten Umstand, die Segnungen. Solche, die Böses für Gutes vergelten, sündigen schlimmer. Wer besondere Freundlichkeit, besonderen Segen, besondere Hilfe empfangen hat, macht seine Schuld durch Undankbarkeit und Trotz noch größer. Unter den 70 Ältesten wird ein Mann namens Jasania, der Sohn Schafans, namentlich hervorgehoben. Und Schafan, also der Vater von Jasania, er war beteiligt an der frommen Reform Josias. Da, wo Josia im Namen Gottes diesen Götzendienst vertilgt hat im ganzen Land, eine große Reformation, eine neue Hinwendung, einen wahren Gottesdienst wieder aufgerichtet hat. Und Schafan war sein Mitarbeiter, wird namentlich erwähnt. Und sein Sohn, der all das miterlebt hat, der gesehen hat, was sein Vater im Namen des Herrn getan hat, er tut genau das Gegenteil. Trotzdem begeht er die gleiche Form des Götzendienstes. Seine Sünde ist dadurch noch abscheulicher. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner, Gottes Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gerade da, wo wir Gutes empfangen haben, wo Gott geduldig mit uns ist, wo wir seine Hilfe erfahren haben, seine unverdiente Freundlichkeit. Und wer dann in einem Trotz, in einer Undankbarkeit umso mehr gegen Gott sündigt, es macht deine Sünde größer. In Matthäus 11, Vers 21 sagt Jesus, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Was Jesus hier sagt, ist, mit seinem Wirken in den Städten Chorazin und Bethsaida haben sie eine Segnung erfahren, eine Hilfe, eine Güte. Und trotzdem haben sie gesündigt, genauso wie in Tyros und Sidon, diesen heidnischen Städten. Hebräer 2, Vers 3 werden hier gewarnt, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten. Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Jesus hat gewirkt, es wurde bestätigt durch Gott mit Kraftwirkungen. Und die Apostel haben es bestätigt und berichtet, waren Augenzeugen. Wir haben es aufgeschrieben hier im Wort Gottes. Nun, jeder Unglaube ist Sünde. Aber die das Wort Gottes sogar hören durften, denen dieses Zeugnis so deutlich vor Augen gestellt wurde, wie sollen sie entfliehen, die eine so große Rettung missachten? Und dazu passt auch die Warnungen. Wenn jemand ausdrücklich gewarnt wurde, eine sündige Tat zu vollbringen, und er tut sie dann doch, darf umso weniger Mitleid erwarten. Hesekiel gehörte zu denen, die aus dem Volk Israel weggeführt wurden in der ersten Deportation. Das Südreich hatte bereits durch das Exil des Nordreichs, durch die Einnahme der Assyrer von dem Nordreich, gewarnt sein müssen. Aber es dauerte nur wenige Jahrhunderte, einige Jahrzehnte, bis das Südreich in die gleichen Sünden gelaufen ist wie das Nordreich. Und Gott hat es gewarnt, wieder gewarnt, immer wieder durch Propheten. Aber Juda sündigte in der gleichen Weise und reizte Gott zum Zorn. Und hier heißt es, große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier verübt, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne. Es war ganz klar, wenn ihr so sündigt, wird Gott sein Heiligtum verlassen. Ein großes Thema im Buch Hesekiel. Und sie haben weiter gesündigt. Sie wurden gewarnt und gewarnt und gewarnt und haben trotzdem gesündigt. Und somit ist ihre Sünde noch abscheulicher. In Matthäus 21, Vers 31 sagt Jesus, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes, denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Johannes der Täufer hat eine Warnung ausgesprochen. Und die moralisch eigentlich so niedrig standen, die Zöllner und die Huren, die haben sich warnen lassen. Aber die selbstgerechten Pharisäer, sie blieben im Unglauben, trotz der Warnung und trotz dem Vorbild von den Zöllnern und den Huren. Und ihre Sünde ist damit noch größer. Nun ein paar wenige Anwendungen. Lass uns erkennen, dass das Gericht nach den Werken entschieden wird. Gott sieht eine jede Sünde und er sieht auch alle Umstände. Er sieht die Motive des Herzens, alles ist vor ihm offenbar. Und die Bibel warnt uns davor, dass Gott ein gerechtes Gericht richtet. Nicht nach dem Maßstab der Menschen. Wie viele sind es, die sagen, ja, sie können alle ihre Sünden entschuldigen, scheinbar. Ich habe ja niemandem wehgetan. Aber Gott prüft und sieht das Herz. Und er sagt zu einigen, dein Gericht wird härter sein. Vielleicht weiß es kein Mensch. Aber deine Haltung gegen Gott, deine Unbarmherzigkeit, gerade gegen die niemanden haben, der für ihr Recht eintritt, gegen die Armen und Schwachen, oh, es wird ein Heulen und Zähneklappern geben am Tag des Gerichts, wo solche, die sich selbstgerecht brüsteten, überführt werden von der immer steigenden Abscheulichkeit ihrer Sünde. Und dann, weißt du, dass es Vergebung gibt für abscheuliche Sünden? Wir sind schnell dabei, zu sagen, okay, ich hoffe, ich, Ich trete halt nur nicht bloß in diese großen Sünden. Solange ich irgendwie bei den kleinen Sünden bleibe, dann habe ich Hoffnung auf Vergebung. Gott spricht in Jesaja 1, Vers 18, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee, sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Das Blut Christi ist mächtig zu vergeben, selbst abscheuliche Sünden. Paulus kann sagen, ich war der größte der Sünder. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ich habe Gnade empfangen, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Weißt du, dass es Vergebung gibt für abscheuliche Sünden? Nicht durch die Weise, wie du dich bessern kannst, sondern indem du dich Jesus Christus anvertraust, der am Kreuz von Golgatha den Fluch Gottes getragen hat, den Schmach der Sünde. Er wurde von Gott verlassen, damit wir ihm nahen dürfen. Vertraue dich ihm an. Und eine letzte Anwendung. Liebe den Herrn. Liebe den Herrn. Für die Weise, wie er dir deine Sünden vergeben hat. In Lukas 7, Vers 47 heißt es, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sprach aber zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Eine Frau mit schlechtem Ruf. Und sie kniet sich nieder und wäscht Jesus die Füße und trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Und die Weise, die Liebe, die sie zeigt, offenbart, was für eine Vergebung sie erfahren hat, wie bewusst sie sich ist, was der Herr für sie getan hat. Und so lasst auch uns den Herrn lieben. Nicht indem wir einen Maßstab setzen, ja, aber meine Sünden, die ich getan habe, sind nicht ganz so erfreulich wie deine Sünden. Nein, lass uns einander eher darin wettstreiten, dass wir den Herrn umso mehr lieben, weil er uns so viele Sünden vergeben hat. Dazu helfe uns Gott. Amen. Amen.